Dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Ja, wir haben heute das Thema Themenfeld Softwareindustrie unterwegs und wir werden uns heute damit beschäftigen, mit dem Thema Geschäftsmodelle von Softwareanbietern. Ja, das ist auch eines der Forschungsschwerpunkte, die wir bei uns am Lehrstuhl praktisch haben. Und heute vortragen werden dazu zwei wissenschaftliche Mitarbeiter von mir, der Markus Schief und der André. Und warum tragen die das vor? Einfach deswegen, das sind Themengebiete, die im wesentlichen Rahmen der Rezeption befassen. Und wir haben empirische Studien gemacht, die wir uns vorstellen, und da stecken die beiden auch viel tiefer drin. Vielleicht aber so vorneweg noch zwei, drei Sätze: Geschäftsmodelle. Das ist ein neues Geschäftsmodell. Das Internet fordert. Und was wir eben auch, was wichtig ist für mich auch, dass wir eben auch mal das definieren, was eigentlich ein Geschäftsmodell ist, weil es ist so ein typisches Wort, was Sie in vielen Artikeln sozusagen im Abstract finden und vielleicht auch im Titel finden, ja, und was dann letztendlich dahinter steckt, bleibt meistens oder sehr, sehr häufig einfach verborgen. Ne? Und ja, das ist eine ganz kurze Vorrede und jetzt würde ich an den Markus schieben.
Gut, dann herzlichen Dank für die Einleitung. Professor Buxmann hat es ja eben angesprochen, Geschäftsmodelle, das ist eines der Trendthemen, die man heute auch vielfach in der Presse findet. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema auch aus wissenschaftlicher Sicht. Wir möchten also diesem Begriff Geschäftsmodelle etwas mehr Fundierung geben, um auch zu sehen, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell, auch im Vergleich zu anderen Begriffen, wie zum Beispiel Strategie und Ähnliches, weil es gibt da auch gewisse teilweise Überschneidungen und wir versuchen von daher heute einfach da ein bisschen mehr Klarheit zu bringen, was ist ein Geschäftsmodell, was ist es auch nicht und dann insbesondere den Fokus auf Softwareunternehmen zu legen, weil gerade in der Softwareindustrie wird dieses Thema Geschäftsmodell immer wieder erwähnt, also zum Beispiel bei Unternehmen wie Google, Facebook, Apple. Dort wird oftmals gesagt, dass das Geschäftsmodell auch der zentrale Faktor für die Innovation ist. Und von daher ist die Softwareindustrie eigentlich ein sehr schöner Untersuchungsgegenstand für dieses Thema Geschäftsmodelle. Prinzipiell gehen wir heute durch die folgenden Punkte durch. Ich werde zunächst ein bisschen in das Thema einführen, über dessen Relevanz. Danach werden wir die Grundlagen besprechen. Dort präsentieren wir verschiedene Konzepte, die sich dem Thema Geschäftsmodelle widmen. Und das bildet dann auch die Grundlage für das dritte Thema. Dort werden wir dann den Fokus von der eher allgemeinen Betrachtung des Themas Geschäftsmodells dann auf die Softwareindustrie lenken und schauen, gibt es vielleicht auch softwareindustriespezifische Dinge, die es eigentlich dann auch nochmal zu berücksichtigen gilt. Und am Ende werden wir das auch nochmal zusammenfassen. Wir haben dann auch noch eine kurze Demo vorbereitet, basierend auf unseren Forschungsergebnissen, sodass man das hier nicht nur in Papierform das Wissen mitnehmen kann, sondern dass man da auch was hat, mit dem man dann auch an dem Thema nochmal interaktiv auch spielen kann. Wir haben hier drei Referenzen aufgeführt, die zu dem Thema häufig genannt werden und auch auf jeden Fall einen ersten guten Einstieg bilden. Das erste ist eine Literaturzusammenfassung von Thomas Burkhardt und Kollegen. Dieses Papier ist auch in unserem gemeinsamen Forschungsprojekt entstanden, also wir kennen da auch die Autoren und die haben die Literatur zu Geschäftsmodellen analysiert und klassifiziert. Das ist ein guter Einstiegspunkt, wenn man an einem gewissen Thema interessiert ist zu Geschäftsmodellen, dann kann man in diesem ersten Paper nachschauen, ob es dazu vielleicht schon was gibt und wie dann da die entsprechende Referenz ist. Die zweite Quelle ist von Alexander Osterwalder, der hat vor einigen Jahren in Schweiz seine Dissertation zu dem Thema geschrieben und ist auch heute als einer der Geschäftsmodellexperten hat er Bekanntheit erlangt. Also wenn man zum Beispiel im Internet bei YouTube schaut, findet man dort auch Vorträge von Alexander Osterwalder. Er hat auch verschiedene Bücher geschrieben. Das eine ist auch sehr erfolgreich gewesen. Und wir werden später uns auch diesen Ansatz nochmal im Detail anschauen, wie dieser funktioniert Und prinzipiell ist es auf jeden Fall so, wenn man dieses Konzept von Osterwalder kennt, dann kann man auch schon mal mitsprechen, wenn es um das Thema Geschäftsmodelle geht, weil dieser einfach sehr häufig zitiert wird. Die dritte Quelle ist dann noch von Thomas Malone. Das ist auch ein Geschäftsmodellansatz, der ist etwas, also nicht ganz so mächtig wie der von Osterwalder, hat aber eine andere charmante Komponente, und zwar bietet Malone auch Erfolgsanalysen. Das Thema Geschäftsmodelle ist natürlich an sich auch interessant, aber der entscheidende Faktor wird natürlich immer sein, welche Geschäftsmodelle sind erfolgreicher als andere. Und Malone hat dazu auch dann Geschäftsmodelle nicht nur klassifiziert und beschrieben, wie Osterwalder das macht, sondern Malone hat dann diese auch noch empirisch analysiert, um zu zeigen, welche Geschäftsmodelle dann erfolgreicher sind als andere. Und diese Informationen können dann natürlich auch zur Entscheidungsunterstützung dienen. Gut, wir steigen jetzt ein in die Einführung. Das Thema Geschäftsmodelle, wie eingangs schon erwähnt, wird heutzutage häufig in der Presse auch erwähnt, vielfach verwendet, ohne dass genau klar ist, was es eigentlich ist. Mit der zunehmenden Bedeutung, die das Thema in der Praxis erlangt hatte, ist auch die Anzahl an Beiträgen in der Wissenschaft gestiegen. Wir haben das hier unten mal exemplarisch abgetragen. Da sieht man, dass so ab Mitte der 90er Jahre das Thema an Relevanz gewonnen hat. Und bislang ist es auch immer noch ein sozusagen Trendthema. Also es wird immer noch viel dazu geforscht. Es entstehen neue Beiträge. Von daher ist auch zu erwarten, dass das noch diese Kurve weiter ansteigt. Was hat denn eigentlich dazu geführt, dass dieses Thema Geschäftsmodell aufgekommen ist? Ein ganz zentraler Punkt, in dem das entstanden ist, ist das Thema E-Business, zurückzuführen auch auf den damaligen Dotcom-Hype Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Dort gab es ja ganz viele Unternehmen, gerade auch Internetunternehmen, die mit neuen Angeboten an den Markt herangetreten sind. Die wurden oftmals auch sehr hoch bewertet, und viele dieser Unternehmen, denen wurde auch ein sozusagen neues Geschäftsmodell zugesprochen. Oft war dann auch gar nicht genau klar, wie dieses Geschäftsmodell eigentlich funktioniert, ob es auch tragfähig ist etc. Und das hat dann im Endeffekt auch dazu geführt, dass viele Unternehmen überbewertet waren, was dann auch zu dem Einbruch der Dotcom-Blase geführt hat. Und dann mit dieser zunehmenden praktischen Bedeutung hat sich auch die Wissenschaft dem Thema angenommen, gerade im Bereich E-Business, strategisches Management, aber auch die Wirtschaftsinformatik als Schnittstellendisziplin hat sich diesem Thema geöffnet. Was gilt es festzuhalten? Man sieht, es gibt jetzt schon einige hunderte Publikationen dazu. Dennoch ist bislang auch noch nicht final geklärt, was denn jetzt das Geschäftsmodell schlussendlich ausmacht. Es gibt verschiedene Ansätze, und davon stellen wir heute auch welche vor. Aber das ist jetzt dann immer noch auch Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses, herauszufinden, was denn das Geschäftsmodell genau ist aus der definitorischen Grundlage etc. Und von daher, wenn man sich auch die schiere Masse an Publikationen ansieht, sind wir natürlich noch nicht in der Lage, in einer Vorlesung alle verschiedenen Geschäftsmodellkonzepte vorzustellen, aber wir möchten heute zumindest mal die wichtigsten vorstellen, damit man einen ersten Ansatzpunkt hat, und dann kann man sozusagen bei Interesse auch noch tiefer eintauchen. Gut, dann gehen wir auf die nächste Folie. Und zwar gehen wir jetzt in den Grundlagenteil und beginnen mit einer Definition. Wie erwähnt, gibt es auch noch verschiedene Definitionen, aber das ist eine Definition, die relativ häufig auch genannt wird und, denke ich, auch schon mal die wichtigsten Bestandteile des Geschäftsmodells aufgreift. Vielleicht kann jeder mal kurz das für sich lesen, denn ich gehe dann gleich nochmal auf die wichtigsten Punkte ein. Gut, ich habe hier mal auch verschiedene Elemente etwas hervorgehoben, um die wichtigsten auch vorzustellen. Das Geschäftsmodell, ein ganz zentraler Teil, der immer mit dem Geschäftsmodell in Verbindung gebracht wird, ist die in Englisch genannt Value Proposition oder auch das, was sozusagen eigentlich der Wertbeitrag ist, was ein Unternehmen dann auch mit diesem Geschäftsmodell liefert. Sozusagen, das ist ein ganz zentraler Kernbestandteil. Dann geht es auch darum, wie wird denn eigentlich dieser Wertbeitrag, wie wird dieser denn erstellt? Wird der zum Beispiel auch mit Partnern erstellt oder wird das durch ein Unternehmen alleine erstellt? Das geht sozusagen in diese Architekturbegriffe und auch den Begriff Kooperation. Und dann ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich jetzt etwas anzubieten habe, was einen gewissen Wert für meine Kunden hat, dann geht es auch darum, wie sehen denn dann die Erlösströme aus für dieses Angebot? Weil wenn ich nur einen Wert den Kunden anbieten kann, dann aber kein Geld damit verdienen kann, dann ist das zwar ein interessanter Wertbeitrag, aber noch kein volles Geschäftsmodell, mit dem ich dann auch nachhaltig erfolgreich sein kann. Dann sieht man auch, ja, genau, nein, 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 das war auf jeden Fall auch, denke ich, sehr wertvoll, gerade in dem Kontext wie Geschäftsmodelle, wo, wie erwähnt, halt auch noch eine große Unsicherheit ist. Da gibt es natürlich jetzt gewisse Definitionen, die bekannter sind, aber das ist jetzt auch noch nicht die eine Definition, die von allen legitimiert worden ist. Ich möchte noch mal kurz auf einen Punkt hier drauf eingehen, auch dieses Achieve its Strategic Goals. Und zwar ist das noch mal ein wichtiger Punkt auch, weil, wie eingangs schon erwähnt, es gibt viele andere Begrifflichkeiten in einem Unternehmen wie Strategie, wo teilweise ähnliche Dinge beleuchtet werden. Viele Ansätze dazu tendieren, das Geschäftsmodell als Brücke zu sehen zwischen der Strategie und der operativen Umsetzung. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatz, dass man das für sich auch geistig ein bisschen positionieren kann. Das Geschäftsmodell, das expliziert gewisse Dinge aus der Strategie nochmal etwas feingranularer und ermöglicht dann, basierend auf dem Geschäftsmodell, auch die operativen Entscheidungen danach auszurichten. Ganz viel steht und fällt damit natürlich, damit man ein bisschen mehr konkrete Geschäftsmodellbezeichnungen bekommt. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich Modelle anschauen, die dann wirklich mal konkret sagen, was ist für Sie ein Geschäftsmodell und aus was besteht es. Also wir gehen jetzt sozusagen von der Definition einen Schritt weiter und sehen jetzt Ansätze, die basierend auf der Definition definiert haben, was sind die Elemente eines Geschäftsmodells. Wie eingangs schon erwähnt, auch in der Literaturliste stellen wir hier das Konzept von Osterwalder vor und Pigneur. Das ist der sogenannte Business Model Canvas. Und dieser Business Model Canvas besteht aus 9 verschiedenen Bereichen. Ich gehe auf jeden der Bereiche gleich nochmal im Detail ein und erkläre, was sich dahinter verbirgt. Der entscheidende Punkt ist, dass sozusagen Osterwalder überhaupt schon mal formuliert, ein Geschäftsmodell besteht aus dieser vorgegebenen Anzahl an verschiedenen Elementen und hinter jedem Element gibt es dann auch wieder Dinge, die beschreiben, was dieses Element eigentlich bedeuten soll. Dann kommt natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt mit so einem Geschäftsmodell, Baukasten? Und die Idee, die sich hierhinter verbirgt, ist, wenn man ein neues Produkt hat oder ein neues Geschäftsmodell entwickeln möchte, dann kann man dieses Framework nehmen, um jedes dieser Felder zu durchdenken und damit sein Geschäftsmodell zu explizieren. Also um ein Beispiel herauszugreifen, wenn man hier den Punkt Kanäle anschaut, dann dient dieses Framework dazu, dass ich mich hier damit beschäftige, was werden denn die passenden Kanäle sein, um mein Produkt zu den Kunden zu bekommen. Und das kann man sich hier auch wie so ein bisschen eine Mindmap vorstellen, wo man dann in diese verschiedenen Kästen reinschreiben kann, wie man diese Dinge denn gedenkt umzusetzen für sein Geschäftsmodell. Auf der folgenden Folie gehe ich jetzt auf die einzelnen Punkte nochmal im Detail ein und wir werden danach auch nochmal ein Beispiel sehen, an dem wir dann exemplarisch sehen, was dann diese Punkte auch in der Praxis bedeuten. Der erste Punkt, den Osterwalder hiermit aufhört. Also das erste Feld ist das Wertangebot. Das hatte ich ja schon erwähnt, das ist ein ganz zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Und das Wertangebot kann man beschreiben als das Paket oder Bündel an Produkten und Dienstleistungen, was ich dem Kunden bereitstellen möchte. Der nächste Punkt sind Schlüsselaktivitäten. Diese Produkte und Dienstleistungen, die müssen natürlich irgendwie auch hergestellt werden. Und dazu gibt es gewisse Kernaktivitäten, die dazu geliefert werden müssen. Dann ist es neben den Aktivitäten auch so, dass diese durch jemand ausgeführt werden müssen. Das sind dann die sogenannten Schlüsselressourcen. Und Ressourcen können natürlich einerseits Personen sein, können aber zum Beispiel auch bei Geschäftsmodellen Partner sein, kann teilweise auch können Finanzen sein. Da ist alles beliebige denkbar. Den weiteren Punkt Schlüsselpartnerschaften hatte ich eben schon auch bei Schlüsselressourcen mit erwähnt. Da geht es also darum, wenn ich das Geschäftsmodell oder das Wertangebot des Geschäftsmodells nicht alleine erstelle, sondern auch über ein Netzwerk von Lieferanten und Partnern. Die zweite große Komponente neben dem Wertangebot ist dann auch, für wen ich diesen Wert eigentlich schaffe. Und da kommen jetzt die folgenden Elemente zur Geltung. Einerseits die Kundensegmente, das sind also die Zielgruppen von Personen oder Organisationen, die ich adressiere. Dann Kanal hatte ich schon angesprochen, das sind im Endeffekt die klassischen Vertriebskanäle. Wie bringe ich mein Leistungsangebot zu den Kunden? Und auch in diese Richtung geht der Punkt der Kundenbeziehung. Hier geht es darum, was für eine Art von Beziehung benötige ich denn eigentlich, damit mein Geschäftsmodell erfolgreich ist. Also das ist auch wieder sehr produktspezifisch. Muss das eine sehr intime Kundenbindung sein oder kann es auch eine weniger intensive Bindung für einen Massenmarkt sein? Das Wertangebot und der Zielmarkt führen dann schließlich dazu, dass wenn das zusammenpasst, dass ich auch möglichst erfolgreich damit sein möchte, und damit beschäftigen sich jetzt die zwei letzten Elemente. Das eine ist die Kostenperspektive und das andere ist die Erlösperspektive. Natürlich fallen Kosten an bei all diesen Aktivitäten und den Ressourcen, die ich für mein Geschäftsmodell benötige. Von daher brauche ich da natürlich auch eine grobe Planung, wie denn die Kostenstruktur solch eines Geschäftsmodells aussehen würde. Und zugleich muss ich auch planen, wie denn die Erlösströme potenziell aussehen. Also wer bezahlt am Endeffekt für mein Produkt wie viel und mit welchem zeitlichen Versatz kann ich diese Erlöse dann auch generieren. Diese Kostenstrukturen, Einnahmequellen, das sind Punkte, die kennt man auch aus anderen Vorlesungen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Investitionsrechnung durchzuführen. An dieser Stelle geht es erstmal nur darum, schematisch zu skizzieren, was sind die potenziellen Kostentreiber und was sind die größten Umsatztreiber. Man sieht, es ist also eher ein qualitativer Ansatz auch bei Osterwall. Es geht erstmal darum, gewisse Ideen zu generieren, wie denn das Geschäftsmodell funktionieren könnte. Und das könnte danach dann die Grundlage sein, um darauf basierend dann eine formale Investitionsrechnung durchzuführen. Gut, jetzt versuchen wir mal noch ein bisschen mehr praktische Relevanz an dieses Konzept zu bringen. Und dafür haben wir mal beispielhaft das Geschäftsmodell von Apple mit diesem Geschäftsmodellansatz von Osterwalde beschrieben. Und ich gehe jetzt einfach auch mal wieder durch diese verschiedenen Felder durch und skizziere da anhand dessen das Geschäftsmodell Osterwalders. Eins noch vorweg gesagt, prinzipiell ist es so, dass man natürlich in diese verschiedenen Felder auch noch weitere Dinge reinschreiben kann. Das verhält sich ähnlich wie bei den Definitionen. Da gibt es also nicht die eine Wahrheit. Der eine sagt, na, für mich macht aber auch noch eine andere Komponente, ist hier wichtig für das Geschäftsmodell von Apple, dann kann ich natürlich diesen Punkt auch noch mit aufnehmen. Ziel der ganzen Übung ist einfach, einen groben Überblick zu bekommen, wie denn das Geschäftsmodell funktioniert und aus welchen Facetten es besteht. Ich fange mal an hier in der Mitte, das Wertangebot. Apple ist sicherlich, einerseits war es der Trendsetter auch für die mobilen, für das mobile Angebot an Smartphones und den damit verbundenen Apps. Und dann zeichnet sich Apple sicherlich auch über das einmalige Design aus. Das sind also Alleinstellungsmerkmale, über die Apple auch den Kunden einen gewissen Wert generiert. Das Gleiche ist auch die Marke oder der Status von Apple. Also das iPhone hat natürlich auch einen gewissen Status, wenn man ein iPhone hat, und gibt damit sozusagen auch wieder einen Wert für den Kunden. Dann der Punkt auch mit den verschiedenen Applikationen. Apple hat es geschafft, auf seiner Plattform ganz viele App-Entwickler dafür zu begeistern, dass sie dort verschiedene Applikationen zur Verfügung stellen. Und damit wird natürlich auch die Plattform von dem iPhone deutlich attraktiver mit der Anzahl der vorhandenen Apps. Und das Geniale daran ist, dass diese Partner nicht nur die Applikationen entwickeln, sondern dass Apple dann auch noch daran verdienen kann, wenn jetzt die Nutzer sich diese Apps runterladen. Das hier in der Mitte sind sozusagen jetzt zentrale Elemente des Wertangebotes von Apple, und jetzt schauen wir uns mal die anderen Elemente an, die in diesem Kasten noch zu finden sind. Schlüsselpartnerschaften, es ist einerseits die Produktion, da hatte Apple auch in letzter Zeit negative Schlagzeilen mit Foxconn, die dort die Entwicklung oder die Produktion des iPhones durchführen. Und das ist sozusagen natürlich auch immer die Gefahr, wenn ich einen Partner habe, der dann negative Schlagzeilen sammelt, dann ist da auch die Gefahr, dass das negativ auf mich zurückfällt. Die zweite Schlüsselpartnerschaft ist sicherlich dann auch in den erwähnten App-Developern zu sehen. Die Schlüsselaktivitäten ist einerseits das Design, das Apple vorgibt, und alle Aktivitäten, die dieses Design unterstützen, und zudem natürlich auch der Betrieb dieser Plattform. Schlüsselressourcen ist wieder auch natürlich die Plattform an sich, und da kann man aber auch sicherlich nochmal auf Steve Jobs verweisen, der sicherlich das Thema und auch den Erfolg bei Apple getrieben hat. Steve Jobs hat es stark geprägt, diese Entwicklung der letzten Jahre von Apple, und von daher ist da natürlich auch Apple eine Schlüsselressource jetzt sozusagen verloren gegangen mit dem Tod von Steve Jobs. Und da gilt dann natürlich sozusagen für Apple auch die Herausforderung, wie kann ich so eine Schlüsselressource dann wieder kompensieren für mein jetziges oder auch für zukünftige Geschäftsmodelle. Bei den Kanälen ist es so, dass ich die Apps kann ich mir über den App Store runterladen, von daher ist es dafür der zentrale Kanal, und als Einstieg davor ist auch der Verkauf der iPhones und Geräte über die verschiedenen App-Läden, die App-Stores. Die Kundenbeziehung, da ist es vor allem die Bindung von Apple an die Apple-eigene Systemwelt. Apple war schon seit einigen Jahren immer so ein bisschen die zweite Plattform, und auch der Gegenspieler von Microsoft hatte immer ein bisschen ein anderes Design, andere Funktionalität, auch schon auf den MacBooks, und hat so diese eigene Systemwelt, das eigene Design definiert und es auch geschafft, das so zu positionieren, dass viele Kunden einfach sich an diesen Apple-Standard gewöhnt haben, an dieses Design, und auch diesem Design treu bleiben wollen. Von den Kundensegmenten her ist es so, dass natürlich die Kunden, die Apple-Geräte verwenden, sind Kunden. Und bei den Kundensegmenten sollte auch auf jeden Fall noch bedacht werden, dass natürlich die verschiedenen App-Entwickler auch wieder versuchen, auf verschiedene Kundensegmente über diese Plattform zuzugreifen. Wenn man jetzt mal weiter runtergeht und man schaut sich die Koststruktur und Einnahmequellen an, dann hat Apple natürlich die Entwicklungskosten für das iOS-Betriebssystem und auch die damit verbundene Hardware. Das sind sicherlich die Kostentreiber. Und bei den Einnahmequellen hatten wir, denke ich, schon angesprochen, das sind einerseits die Transaktionseinnahmen aus den Geräteverkäufen initial, plus dann immer noch die Umsatzbeteiligung bei wiederkehrenden Verkäufen von Apps. Das Ganze soll jetzt also mal illustrieren, wie man dieses Geschäftsmodellkonzept von Osterwalder anwenden kann. Das war jetzt am Beispiel von Apple. Prinzipiell ist es aber so, dass das natürlich jetzt auch für jedes andere Geschäftsmodell verwendet werden könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel selbst auch eine Idee hat, könnte man sich diesen Kasten nehmen und könnte dann einfach mal seine Idee daran durchdenken und in jedes einzelne Feld reinschreiben, wie denn zum Beispiel das Wertangebot ist, wer die Kunden sind, wie die Erlös- und Kostenströme sind, etc. Und in der Regel zeigt die Erfahrung, wenn man sich mal etwas strukturierter mit der Idee auch auseinandersetzt und sowas dann auch expliziert und dokumentiert, dann zeigen sich auch oft wieder neue Herausforderungen und Fragen, auf die man vielleicht bislang noch gar nicht gekommen ist. Und das ist eigentlich auch eines der großen Ziele dieser ganzen Übung, wenn ich mich mit dem Thema Geschäftsmodelle entwickle, ist, dass ich versuche, ein möglichst ganzheitliches Bild zu bekommen von meiner Geschäftsidee und möglichst plausibilisieren kann, ob daraus dann wirklich auch ein Geschäft werden kann, das auch nachhaltig ist. Und das ist ein Ansatz, mit dem man dazu kommen kann. Da gibt es, wie gesagt, auch ein Buch dazu, da gibt es einige andere Beispiele, anhand derer das nochmal erklärt wird. Und das ist sicherlich auch eine gute Unterstützung, wenn man eine eigene Idee hat, ein eigenes Geschäftsmodell definieren möchte, dann ist es immer gut auch zu schauen, wie haben das denn eigentlich andere gemacht. Gut, das war der erste Ansatz von Osterwalder, der als ganz zentraler Ansatz in dem Feld Geschäftsmodelle vorkommt. Ich möchte jetzt auf einen zweiten Ansatz eingehen, und zwar ist das der Ansatz von Malone. Ich hatte vorher erwähnt, da geht es dann auch noch darum, wie erfolgreich Geschäftsmodelle sind. Osterwalder hatte das ausgeblendet in seinen Analysen. Und dieser Ansatz funktioniert wie folgt. Es besteht aus zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist Typen von Rechten und die zweite Dimension ist genannt Typen von Waren bzw. Dienstleistungen. Jede dieser zwei Dimensionen wurde dann über vier Ausprägungen definiert. Also bei Typen von Rechten ist es zum Beispiel Schöpfer, Verteiler, Vermieter und Makler. Und oben finden wir Finanzgüter, physische Güter, immaterielle Güter und die menschlichen Dienstleistungen. Die Idee, die hier hinten dran steckt, ist sozusagen, dass das Geschäftsmodell immer die Kombination eines dieser Paare ergibt. Also so ist zum Beispiel dann der Vermieter geistigen Eigentums. Dieses Geschäftsmodell ist eine Kombination aus dem Recht Vermieter und dem Typ von Waren immaterielle Güter. Und der Ansatz sieht sozusagen vor, dass ich ein Unternehmen oder ein Geschäftsmodell in einer dieser potenziell 16 Klassen stecke, und darauf basierend haben diese Autoren dann auch Erfolgsanalysen durchgeführt. Das würde bedeuten, wenn mein Geschäftsmodell in den Bereich Dienstleister fällt, könnte ich dann dort nachschauen, wie viele Unternehmen sind noch Dienstleister und wie erfolgreich sind die im Vergleich zum Beispiel zu diesen anderen Geschäftsmodellen. Als kleine Anmerkung hier noch, zwei dieser Geschäftsmodelle sind aus ethischen Gründen entfernt worden. Das kann man sich anschauen, wenn man das aufschlüsselt, was das denn eigentlich bedeutet. Wenn zum Beispiel das Typ von Recht Verteiler ist und die menschliche Dienstleistung, der Typ der Ware, das würde dem Sklavenhandel entsprechen, und von daher ist das kein Geschäftsmodell, was heutige Unternehmen verfolgen. Gut, wir gehen jetzt sozusagen nochmal auf diese verschiedenen Eigenschaften ein, damit dann nochmal klar wird, was sich dahinter denn eigentlich verbirgt. Und die Idee dahinter ist dann auch wieder, dass man ein Geschäftsmodell beschreiben kann, indem man es in eines dieser verschiedenen Kästen einsortiert. Und nach der Definition werde ich dann auch wieder das Beispiel von Apple aufgreifen und aufzeigen, in welche verschiedenen Schubladen Apple hier hineinfallen würde. Der Schöpfer ist wie folgt definiert. Gemäß Malone kauft der Schöpfer Rohstoffe von Zulieferern und verwandelt diese in ein Produkt, das er verkauft. Das ist also sozusagen eine initiale Fertigung, die dann auch verkauft wird. Beim Verteiler ist der Gegensatz so, dass der dieses Produkt nicht selbst herstellt, sondern unverändert weiterverkauft. Das ist zum Beispiel so, wenn man im Handel geht, dann wird auch nicht durch Rewe die Milch hergestellt, sondern er agiert in dem Fall als Verteiler. Der Vermieter verkauft das Recht der Nutzung. Hier sieht man also, hier geht dann kein Übergang, also kein rechtlicher Übergang der Ware, sondern rein nur das Recht der Nutzung. Und der Makler, der ist eigentlich nur darin beteiligt, dass er zwei verschiedene Akteure zusammenbringt, den Käufer und Verkäufer. Makler kennt man, denke ich, auch aus dem Bereich Immobilien oder Ähnlichem. Bei den Gütern unterscheiden Malone wiederum in vier verschiedene. Die ersten sind physische Güter, da geht es wirklich um tangible, physisch greifbare Güter. Die zweiten sind Finanzgüter, das sind also klassische Sachen wie Aktien, Vermögenswerte, Anleihen. Der dritte Punkt sind immaterielle Güter. Hier gibt es ein schönes Beispiel, Patente, die dann den geistigen Eigentum schützen und somit auch einen Mehrwert liefern. Und zu guter Letzt die menschlichen Dienstleistungen beinhalten die Faktoren Zeit und halt die Leistung, die der Mensch erzeugt. Gut, nach diesen Definitionen schauen wir jetzt uns jetzt nochmal ein bisschen plastischer an, was bedeuten diese Kombination, und dazu nehmen wir wieder das Beispiel von Apple her. Ich fange mal auf der linken Seite an. Finanzgüter und Makler gibt die Kombination Finanzmakler, und Apple tritt teilweise auch als Vermittler von Finanzierungsmöglichkeiten auf. Wenn man sich zum Beispiel dann sein Handy leasen lassen möchte oder ähnliches, dann gibt in der Regel nicht Apple selbst den Kredit, sondern vermittelt an andere Institute, die dann diese Kredite zur Verfügung stellen. Dann gehen wir in die zweite Spalte. Apple ist natürlich auch ein Hersteller physischer Güter, weil die iPhones und Tablets werden natürlich selbst hergestellt, auch wenn da natürlich nochmal ein Partner mit in die Produktion involviert ist. Dennoch zählt Apple auf jeden Fall als Hersteller. Des Weiteren agiert Apple auch als Groß- und Einzelhändler. Das ist sozusagen die Kombination aus physischen Gütern und Verteiler, weil teilweise auch in Apple Stores Hardware anderer Hersteller vertrieben wird, die nicht durch Apple entwickelt worden ist. Der dritte Punkt ist Vermieter. Da kann man sich darunter vorstellen, dass Apple zum Beispiel Speicherkapazitäten im Netz vermietet. Dann gehen wir in die dritte Spalte weiter, sehen den Punkt Vermieter geistigen Eigentums. Vermieter geistigen Eigentums ist in der Regel das Geschäftsmodell von Softwareunternehmen. Und zwar bedeutet das, dass ich eine Lizenz zur Nutzung verkaufe, also zum Beispiel die Lizenz, dass ich das Betriebssystem iOS von Apple benutzen darf. Dafür muss man bezahlen, und das ist das klassische Softwaremodell. Und der letzte Punkt in der dritten Spalte ist Makler geistigen Eigentums. Darunter verbirgt sich genau dieses Vermitteln von Apps, die man sich runterlädt über den App-Marktplatz. Das kann man gemäß diesem Geschäftsmodell als Makler geistigen Eigentums definieren. Als letzter Punkt finden wir hier noch Dienstleister, und zwar bietet Apple auch in gewisser Weise menschliche Dienstleistung an, und darunter kann man sich vorstellen, eine gewisse Serviceleistung in dem App Store, wenn ich zum Beispiel eine Reparatur in Auftrag gebe. Das ist ein guter Punkt, ja. Auf jeden Fall, wenn Sie auch Patente erzeugen, dann wäre das noch ein Punkt, der hier auch noch mit aufgenommen werden müsste, ja. Ja, ist ein sehr guter Punkt, genau. Das ist nicht Voraussetzung. Also das erste Mal ist, dass man das Patent erstellt hat. Später könnten wir natürlich, wenn jetzt wieder jemand nur Patente vermarkte, dann würde er sich weiter unten hier drin befinden. Also das ist jetzt nicht die zwanghafte Voraussetzung. Prinzipiell muss man das auch wieder ähnlich lesen, wie jetzt schon den Ansatz davor von Osterwalder oder die Definition. Jeder kann natürlich jetzt wieder so ein Unternehmen auch ein bisschen frei gestalten, und für den einen ist der eine Faktor wichtiger als der andere. Also man hatte auch einen gewissen interpretatorischen Freiraum, das so zu definieren, wie man es für richtig hält. Das Wichtige ist natürlich wieder, dass man die zentralen Punkte darüber greifen kann und es dann auch als Kommunikationsgrundlage verwenden kann. Aber sicherlich gibt es hier jetzt auch noch weitere Beispiele, die diese verschiedenen Punkte nochmal verdeutlichen würden. Also die, weder die Anzahl der Kästen noch die Anzahl dieser Beispiele ist jetzt hier abschließend. Das liegt einfach auch in der Natur der Sache. So Unternehmen wie Apple sind sehr groß, haben oft verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Geschäftsfelder, sodass es sehr schwierig ist, das dann oft auch auf einer Folie zusammenzufassen. Für ein kleineres Unternehmen ist es oftmals einfacher, das dann zu klassifizieren. Gibt es weitere Fragen dazu? Gut, dann wären wir hier an der Stelle soweit durch, dass wir die allgemeinen Konzepte uns angeschaut haben. Und ich würde jetzt an meinen Kollegen übergeben und der geht jetzt sozusagen nochmal auf die Modellierung ein und dann auch stärker auf die Softwareindustrie. Und ich werde dann nachher nochmal die Demo vorstellen.
Gut. Ihr sagt mir Bescheid, wenn das mit dem Mikro nicht so funktioniert, wie es sollte. Also, wir befinden uns noch bei den Grundlagen, werden jetzt noch die Modellierung von Geschäftsmodellen anschauen und werden uns dann Geschäftsmodelle in der Softwareindustrie im Besonderen anschauen. Worum geht es bei der Modellierung? Bei der Modellierung geht es darum, dass man Geschäftsmodelle vereinfacht darstellt, dass man sie visualisiert und als Diagramme dann darstellt. Den Vorgang der Visualisierung, den bezeichnet man als Modellierung und das Ergebnis, die Diagramme, das sind dann die Modelle. Mit welchem Ziel macht man das Ganze? Man macht das Ganze mit dem Ziel von der ganzen Komplexität von den einzelnen Prozessen, von den einzelnen Organisationseinheiten zu abstrahieren und das Ganze möglichst einfach darzustellen. Man konzentriert sich dabei auf das Wesentliche und versucht, das Diagramm so zu gestalten, dass es möglichst einfach zu verstehen und zu kommunizieren ist. Man kann sich auch verschiedene Anwendungsfälle vorstellen, zum Beispiel, wenn ich ein Startup bin und ich will Kapital beschaffen, dann gehe ich zu einem Business Angel und der fragt mich, wie will ich denn Geld verdienen? Und dann kann ich ihm ein Diagramm zeigen und ich kann sagen, so und so funktioniert das Ganze. Und dann ist es auch besser, wenn es möglichst einfach verständlich ist, weil er hat nicht ewig viel Zeit. Man kann sich auch weitere Anwendungsfälle vorstellen. In einem großen Unternehmen will ich nicht unbedingt Kapital beschaffen, aber ich will vielleicht meine Vorgesetzte überzeugen und ich will ihnen sagen, so und so soll das Ganze funktionieren, so und so will ich Geld verdienen. Auch dann, Vorgesetzte haben nicht viel Zeit. Ich muss ihnen möglichst einfach erklären, wie funktioniert das Ganze, mein Produkt, das ich herstellen und verkaufen will. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon modelliert haben. Welche Modellierungssprache habt ihr bisher verwendet? Auf, ihr kennt alle mindestens eine. Genau. Genau. Ja, also ich bin mir sicher, ihr habt alle schon UML verwendet. UML hat eine Tradition von 20 Jahren mittlerweile, hat über 30 Diagramme, glaube ich, Diagrammtypen. Und man kann sicherlich jetzt auch UML hernehmen und mit UML Geschäftsmodelle darstellen. Was man aber gesagt hat, dass man für Geschäftsmodelle ganz eigene Modellierungsansätze braucht. Was ihr aber bedenken solltet, ist, dass jetzt die ganzen Geschäftsmodelle, dass die Forschung noch relativ jung ist. Also die Modellierungsansätze, die wir dort sehen, die sind nicht standardisiert und die haben nicht dieselbe Geschichte wie UML. Wir werden uns jetzt einen ganz konkreten Modellierungsansatz anschauen, nämlich Value Networks. Value Networks sind daraus entstanden, dass man gesagt hat, es reicht nicht, sich nur ein konkretes Unternehmen anzuschauen, sondern die Mehrleistung, die man erbringt und das Produkt, das man verkauft, das ist das Produkt von verschiedenen Entitäten, die zusammenarbeiten und die zusammen einen Mehrwert erbringen. Und dieser Mehrwert, der wird verkauft. Und diesen Mehrwert, den kann ein Unternehmen nicht alleine erbringen, sondern man braucht ein ganzes Netzwerk von Unternehmen. Und wir werden hier später wieder Apple als Beispiel sehen. Das Ziel vom Value Network Ansatz ist es, zu zeigen, wie diese verschiedenen Wertbeiträge zusammen erbracht werden und wie damit der Kundennutzen erzeugt wird. Und das Ziel ist es wieder, ohne dass man das irgendwie mathematisch ausrechnen kann, aber das Ziel ist es, sich dieses Netzwerk anzuschauen und das Netzwerk so zu gestalten, dass ein möglichst optimaler Wertbeitrag für den Kunden erzeugt wird. Und je höher der Wertbeitrag ist, umso eher werden wir auch das Produkt kaufen und umso mehr Geld werden wir für das Produkt auch bezahlen. Woraus besteht dieses Diagramm, ein Value-Network-Diagramm? Ist eigentlich ganz einfach, so wie alle Diagramme, es besteht aus zwei Sachen. Es hat Knoten und es hat Verbindungen zwischen den Knoten, die Transaktionen. Die Entitäten, das sind die Knoten und das sind die Akteure. Und es ist hier so aufgeschlüsselt, Akteure, Fähigkeiten und Ressourcen, aber eigentlich stecken alle drei in einem Knoten zusammen. Ein Akteur hat bestimmte Fähigkeiten und hat bestimmte Ressourcen. Und die einzelnen Akteure, die sind miteinander verbunden, sind verbunden durch Transaktionen, die sein können, Produkte, Informationen, Dienste, Koordination. Und was wir hier weggelassen haben, was aber auch noch dazugehört, ist die Marke. Ich denke, Produkte, Informationen, Dienste sind relativ einleuchtend. Was denkt ihr denn, was so ein Beispiel für die Transaktion, Koordination sein könnte? Also, wer verdient schon Geld mit Transaktionen? Würde irgendjemand dafür bezahlen? Bitte. Ja, würde ich durchaus als Koordination sehen, ja. Weitere Beispiele? Achso, sonst hört man das nicht in der Aufzeichnung. Okay, ja, guter Tipp. Also das Beispiel war hier eine Handelsplattform, so etwas wie eBay zum Beispiel, dass eBay Verkäufer und Käufer zusammenbringt. eBay bekommt dafür einen bestimmten Geldbetrag und das ist eben der Betrag, den es für die Koordination als Gegenleistung erhält. Wir sehen auch noch weitere Beispiele, irgendwelche Arbeitsvermittler oder so, das sind alles Beispiele für Transaktionen der Koordination. Marke ist ja auch durchaus wichtig, wenn wir hier uns die ganze Zeit Apple anschauen, dann ist für uns allein schon die Tatsache, dass da Apple draufsteht, ist auch schon einiges wert. Gut, wir haben hier ein Beispiel mitgebracht und das ist wieder so wie bei allem, es ist nicht richtig oder falsch, sondern es ist eine Möglichkeit der Modellierung und diese Modellierung, die konzentriert sich auf etwas ganz, ganz Konkretes. Und zwar geht es hier um die Value Proposition der Differenzierung. Wie gesagt, ein sehr einfaches Modell. Und zwar ist Apple, ja vor allem, es ist, ja einfach weil es Apple ist, sind wir bereit, sehr, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Und Apple erreicht es dadurch, dass es sich differenziert. Ihr kennt von Michael Porter die zwei grundsätzlichen Strategien. Entweder ich versuche etwas möglichst günstig zu verkaufen oder ich versuche es teuer zu verkaufen, aber es ist besser und anders als der Rest. Und das ist eben der Wettbewerbsvorteil der Differenzierung. Und genau das macht Apple sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben hier jetzt drei Aspekte vom Geschäftsmodell von Apple modelliert und dargestellt. Und zwar zum einen, was macht Apple? Apple differenziert sich dadurch, dass Apple eigene Shops anbietet. Das haben, ich glaube, Apple war in dem Kontext der Erste und die sind damit super erfolgreich. Es war ganz groß in den Nachrichten, dass sie pro Quadratmeter mittlerweile 6.000 Umsatz erzielen und das doppelt so hoch wie das, was irgendwelche Diamantenhersteller, Tiffany & Company, das erfolgreichste Unternehmen in den USA, erwirtschaftet. Doppelt so viel pro Quadratmeter. Was macht Apple noch? Apple vermarktet die Produkte exklusiv. Es schließt exklusive Verträge ab und dadurch können auch die Vertriebspartner können höhere Margen erzielen und sie geben sich auch mehr Mühe. Und was Apple auch erreicht, ist, dass Apple die Verkäufer entsprechend zertifiziert und sie dadurch auch steuern kann. Und gleichzeitig haben die Konsumenten das Gefühl, etwas ganz, ganz, ganz Besonderes zu bekommen. Was macht Apple noch? Wie schafft es sonst noch die Differenzierung? Es schließt Verträge mit Hardwareanbietern ab und es bringt die Hardwarehersteller dazu, nicht Standardgüter an sie zu verkaufen, sondern wirklich ganz, ganz individualisierte, an Apple angepasste Produkte. Und diese Hardwarehersteller, die sind auch so konfiguriert, dass sie diese Mengen, also dass sie unheimliche Mengen produzieren können und dass sie innerhalb von einem Monat die Produktion unheimlich steigern können. Das heißt, diese Hardwarehersteller, die sind so konfiguriert, dass sie unheimlich skalieren. Die können innerhalb von wenigen Monaten ihre Produktion um ein paar 100% steigern. So. Wie gesagt, es ist ein sehr vereinfachtes Modell. Hier sind jetzt diverse Sachen nicht eingestellt, zum Beispiel, also nicht vorgestellt, zum Beispiel, dass sich Apple nur auf wenige Produkte fokussiert. Das ist hier gar nicht zu sehen, aber es ist ein ganz zentraler Bestandteil von Apples Geschäftsmodell. Ist hier nicht dargestellt, weil es eben nicht im Fokus steht. So, damit sind wir mit den Grundlagen durch und würden uns jetzt im Konkreten die Geschäftsmodelle in der Softwareindustrie anschauen. Und wir fangen mit etwas an, was ihr, glaube ich, im Rahmen dieser Vorlesung schon genug gehört habt. Die Softwareindustrie ist anders, weil Software als Gut anders ist als andere, zum Beispiel physische Güter. Zwei Eigenschaften, die wir hier rausgegriffen haben: Software ist ein Digitalgut und Software ist ein Netzeffektgut. Welche Auswirkungen hat denn die Tatsache, dass Software ein Digitalgut ist? Ja, bitte. Genau, das ist die Tatsache. Welche Folgen hat das? Genau, zum Beispiel, ja. Sonst noch etwas? Ja, bitte. Ja, ja, sehr gut. Ja, genau. Und dann noch solche Sachen wie Digital Rights Management, dass ich aufpassen muss, dass meine Produkte nicht kopiert werden, oder ich gestalte mein Geschäftsmodell einfach so, dass es damit zurechtkommt. Netzeffekte, welche Auswirkungen haben Netzeffekte? Ja, bitte. Genau, das ist so die Definition der Netzeffekte. Welche Auswirkungen hat das Ganze? Genau, und das führt dann zum Beispiel zu Lock-in-Effekten. Also als Softwarehersteller kann ich erfolgreich sein, indem ich 10 Jahre mein Produkt verschenke, dann benutzen alle mein Produkt und dann kann ich auf einmal Geld dafür verlangen, vielleicht viel zu viel, und keiner kann davon wegkommen, ganz einfach, weil sie sich in einem Lock-in befinden. So, und wieso sollte man sich jetzt Geschäftsmodelle in der Softwareindustrie im Konkreten anschauen? Zum einen muss man sich diese besonderen Eigenschaften deswegen anschauen, weil sie wichtig sind für Unternehmen. Es kann passieren, wenn man diese Eigenschaften nicht beachtet, dass man sich dann ganz schnell out of business findet. Wir haben im Laufe dieser Vorlesung oft Apple als Beispiel gehört. Vor etwa 6 Jahren, da war ich noch nicht ganz so weit wie ihr jetzt im Studium, da war öfter Nokia das Paradebeispiel. Heute ist eher ein Paradebeispiel für mangelhafte Innovation, für schlechte Technologie und für ein nicht passendes Geschäftsmodell. Also es kann ganz, ganz schnell gehen, wenn man sich nicht an die Spielregeln einer Industrie hält. Und auch die Musikindustrie ist ja selbst, würde es nach der Musikindustrie gehen, würden wir immer noch alle mit CD-Playern herumlaufen, um legal Musik zu hören. So, und was wir gemacht haben, um Softwareherstellern ihre strategischen oder ihre Geschäftsmodelloptionen aufzuzeigen. Wir haben gesagt, wir entwickeln einen Komponentenansatz. Wir sagen, die und die Eigenschaften könnt ihr bestimmen und so könnt ihr die ausprägen. Und diesen Komponentenansatz werden wir uns jetzt anschauen. Hier ist ganz wichtig, das ist nur ein Ausschnitt. Wir haben insgesamt einen Geschäftsmodellbaukasten, so nennen wir ihn, definiert, der aus 20 verschiedenen Eigenschaften oder Variablen besteht. Hier zeigen wir euch nur 7 davon, ganz einfach, weil nicht alle auf eine Folie passen, ist das eine. Das andere ist, dass wir euch nur die zeigen, die wir empirisch erfassen konnten im Rahmen einer unserer Untersuchungen. Und was wir hier zum Beispiel sehen, ist, wir gehen die mal Schritt für Schritt durch. Was hat ein Softwareunternehmen für Entscheidungen zu treffen? Ein Softwareunternehmen kann entscheiden, zum einen, werde ich nur ein Produktunternehmen sein oder werde ich auch Dienstleistungen dazu anbieten. Zum Beispiel SAP bietet sowohl das Produkt SAP R3 an, als auch die entsprechenden Consulting-Dienstleistungen. Andere Unternehmen sagen, wir wollen mit Dienstleistungen nichts zu tun haben, das überlassen wir unseren Partnern, wir konzentrieren uns auf das Produkt. Und natürlich, es gibt auch einfach nur Consulting-Unternehmen, die nichts mit dem Produkt, nichts mit der Produktentwicklung an sich zu tun haben. Bei dem Produkt, das man herstellt, kann man hier in der zweiten Zeile kann man entscheiden, will man eher so Infrastruktursoftware herstellen oder Applikationssoftware. Kennt ihr die Begriffe? Was ist ein Beispiel für eine Infrastruktursoftware? Bitte. Genau. Also Infrastruktursoftware ist dadurch definiert, dass du die Infrastruktur für andere Software bereitstellt, dass ihr darauf andere Software laufen lassen könnt. Ein Beispiel für eine Applikationssoftware, WhatsApp zum Beispiel. Mal gucken, wie lange es das noch gibt. So, Verkaufskanal, die dritte Option, die dritte Variable kann man sich entscheiden, vertreibe ich das Ganze direkt, bietet sich bei Software manchmal an, so etwas wie Antivirensoftware kann ich wunderbar über meinen Webshop vertreiben. Bei SAP ist es wiederum ein bisschen schwierig. Ich kann kaum jemanden dazu bringen, Millionenbeträge über einen Webshop auszugeben. Dort wird man eher auf indirekten Vertrieb gehen. Das heißt eher über, über Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, andere Unternehmen zu beraten und ihnen dann auch diese Lösung zu installieren. So. Beim Zielkunden können sich Unternehmen entscheiden, wollen sie das Produkt eher für Konsumenten anbieten oder für andere Unternehmen. B2B oder B2C, so, ich bin mir sicher, ihr kennt das. SAP ist eine B2B-Software, B2C-Software, WhatsApp hatten wir heute schon. Die Zielindustrie, da unterscheidet man zwischen horizontaler Software und vertikaler Software. Was ist denn horizontale Software? Ihr könnt einfach raten. Bitte. Okay, was davon wäre horizontal? Oder ist beides horizontal? Okay. Würde ich auch so, ja. Also ich hätte ursprünglich eine andere Definition gewählt, aber damit würde ich auch eher mitgehen. Also eigentlich so horizontal sagt man, es ist unabhängig von der Industrie. Also man kann mit einer Software verschiedene Industrien bedienen. Zum Beispiel, wenn ich eine Zollsoftware habe, die irgendwie Zölle verwaltet. Das ist erstmal unabhängig von Autos, von Computern, von allem. Es ist horizontal, über alle Branchen hinweg. Wenn ich hingegen etwas ganz spezifisch für die Chemieindustrie anbiete, die den gesamten Prozess durchläuft, von der Förderung bis hin zum Verkauf der Güter, dann ist es eine vertikale Lösung. Es ist wirklich nur in dieser einen Industrie einsetzbar und sonst nirgendwo. So, wir sind bei der vorletzten Option, beim Training. Dort kann man entscheiden, will man auch Trainings anbieten oder will man das nicht anbieten. Das ist vielleicht im Vergleich zu den anderen Variablen ein bisschen kleiner angesetzt. Es ist aber durchaus wichtig, SAP bietet zum Beispiel auch Trainings und Schulungen an. Macht nicht jedes Unternehmen, wie wir herausgefunden haben. Und die letzte Option ist ganz, ganz wichtig für Softwareunternehmen, ist auch sehr aktuell im Rahmen von Software as a Service. Dort geht es darum, verkaufe ich einfach meine Software, bekomme dann das Geld dafür und dann lasse ich den Kunden praktisch los und nächstes Mal kann er was anderes kaufen. Oder bekomme ich dieses Geld kontinuierlich, lasse ich ihn zum Beispiel monatlich für mein Produkt bezahlen. Wenn ihr euch, was ist denn ein gutes Beispiel für eine ratierliche Zahlung? Habt ihr da ein Beispiel, ein Unternehmen, das, wo ihr monatlich Geld bezahlt für ein Produkt? Bitte. Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Oder bei Unternehmen ist es vielleicht eher so etwas wie Salesforce, wo man wirklich nicht gleich auf einmal einen Millionenbetrag hinlegt, sondern ihn über einen gewissen Zeitraum hinweg. So, also das ist ein Thema, das im Rahmen von Software as a Service, von diesen ganzen Dienstleistungen, ein Thema, das immer mehr aufgekommen ist und wirklich sehr aktuell ist. So. Was wir jetzt mit diesem Ansatz machen konnten, ihr erinnert euch an Osterwalder, dort hat man 9 verschiedene Bereiche und wie es bei Osterwalder ja abläuft, ist ja in Workshops die Leute einfach Post-its da dran kleben lässt in die verschiedenen Bereiche und dann diskutieren sie, wie funktioniert das Geschäftsmodell. Ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr, sehr schwer in Zahlen zu fassen. Das kann man nicht irgendwie empirisch ausdrücken. Und mit unserem Ansatz kann man das Ganze empirisch ausdrücken. Das heißt, was ihr eben gesehen habt, Wir haben hier insgesamt 7 verschiedene Variablen und die erste Option ist 0, die zweite Option ist 1. Und so können wir für jedes Unternehmen können wir einen Vektor definieren. Jedem Unternehmen ist dann ein Vektor aus 7 Zahlen zugewiesen und das ist dann das Geschäftsmodell des Unternehmens. Ist ein bisschen einfach, keine Frage, aber man kann damit arbeiten. So, und was wir uns als nächstes angeschaut haben, es wurde schon sehr oft oder es wird immer noch sehr oft die Frage gestellt, was macht ein Unternehmen erfolgreich oder weniger erfolgreich? Und was dort gemacht wird, dass man sich verschiedene strategische Optionen der Unternehmen anschaut und sich dann anschaut, welche Auswirkungen hat das auf den Erfolg. Und das Gleiche haben wir mit unseren Variablen gemacht. Und wir haben zum einen die bekannten Variablen von bestehenden Untersuchungen genommen und wir haben unsere Variablen dazu genommen und geschaut, wie sie auf den Erfolg von Unternehmen wirken. Und dort haben wir uns verschiedene Kennzahlen angeschaut, zum einen Kennzahlen des Finanzerfolgs, und dann Kennzahlen des Kapitalmarkterfolgs. Was für Kennzahlen des Finanzmarkterfolgs fallen euch ein? Die Frage ist vielleicht zu, aber ja. Das wäre ihr Kapitalmarkterfolg. Aktienkurs, Kapitalmarkt. Ja, aber sehr gut, das hätte ich als nächstes gefragt. Ja. Genau, das sind klassische Finanzerfolgszahlen. Und wir haben uns jetzt für jede dieser grundsätzlichen Typen haben wir uns 2 Variablen jeweils rausgetippt. Und ich werde das mal ein bisschen erläutern, weil ich bin mir sicher, das seht ihr nicht jeden Tag. Was ihr hier seht, ist ein Regressionsmodell oder genauer gesagt 4 Regressionsmodelle. Wir sehen hier die unabhängigen Variablen und wir sehen hier 4 abhängige Variablen. Und jedes davon ist ein Regressionsmodell. Hier sehen wir die ganzen unabhängigen Variablen regressiert auf Operating Margin. Operating Margin, das ist Gewinn geteilt durch Umsatz. Und im zweiten Modell sehen wir Return on Assets, das ist Gewinn geteilt durch das Kapital. Und dann sehen wir die 2 Markterfolgszahlen. Wir sehen hier zum einen Market Value, das ist die Gesamtmarktbewertung, also die Anzahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs. Und wir sehen hier Tobin's Q. Kennt ihr Tobin's Q? Kennt das jemand? Okay, Tobin's Q ist ganz grob definiert oder ist sehr vergleichbar mit dem Preis-Buchwert-Verhältnis. Da steht noch ein bisschen was mehr im Zähler, aber das ist nicht so wichtig. Im Endeffekt ist es der Marktwert des Unternehmens geteilt durch den Buchwert des Unternehmens. Wenn ich am Markt also mit 10 Milliarden bewertet bin, meine Bilanz zeigt aber nur 1 Milliarde, dann ist Tobin's Q 10. Das heißt, ich bin etwa 10-fach überbewertet. Bei Apple, ich weiß nicht, wo das gerade bei Apple ist, wahrscheinlich hat Apple irgendwo ein Tobin's Q von über 100. Wenn ihr euch Nestle anschaut, dann wahrscheinlich 2. Und bei Nokia vielleicht unter 1 mittlerweile, bin ich mir nicht sicher. So, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen hier zum einen die ganzen Variablen eingeteilt nach unseren industriespezifischen Variablen, die wir definiert haben. Und wir sehen dann noch 8 weitere Variablen, die wir einfach aus der Literatur genommen haben und wo man herausgefunden hat, dass sie auch wirken, dass sie auch Auswirkungen auf den Erfolg haben. Und was man hier zum Beispiel sieht, ist, dass die Variable Target Customer, das heißt, adressiere ich eher Konsumenten oder adressiere ich eher Unternehmen, dass diese Variable hochsignifikant ist mit 3 Sternchen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für einen statistischen Fehler ist relativ klein. Ja, bitte. Wie wird da eine Regressionsrechnung gemacht? Okay. Was meinst du genau mit, wie wird da eine Regressionsrechnung gemacht? Es ist eine Binärvariable, aber im Endeffekt, ja. Also im Endeffekt läuft es dann ganz genauso ab, nur dass man nicht mehr so eine schöne Punktewolke hat, sondern wenn man das bildlich darstellen würde, dann hätte man leider nur zwei Punkte, einmal bei 0 und einmal bei 1. Und man hätte dann bei 0 vielleicht nur 10 Werte, bei 1 hätte man dann vielleicht 50 Werte und dann würde die Gerade eher zu 1 hingehen. Und die ganze Voraussetzung von diesen multiplen Regressionsmodellen ist, dass man alle Variablen praktisch gleich hält bei der Berechnung und dann variiert man nur den Target Customer, also jetzt vom Sinn her, wie das statistische Verfahren funktioniert. Man schaut sich an, würde man jetzt nur den Target Customer von B2C, also von 0 auf B2B auf 1 setzen, wie würde sich meine Performance verändern? Und was uns dieser Regressionskoeffizient sagt, ist, dass ich unsere Variable Operating Margin, also die Umsatzrentabilität, dass sie sich positiv verändern würde. Das heißt, es ist besser, Unternehmen zu adressieren mit meinem Geschäftsmodell, als Konsumenten zu adressieren. Das sagt diese Zahl hier zum Beispiel aus. Und durch die Sternchen wissen wir, dass es nicht nur ein statistischer Zufall ist oder dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zum Beispiel sehr, sehr klein ist, in diesem Fall unter 0,1%. Was wir aber auch sehen, ist, dass hier die Irrtumswahrscheinlichkeit ein bisschen größer ist, obwohl es doch signifikant ist, zu 5% ist noch relativ gut. Beim Markterfolg können wir hingegen keine Signifikanz feststellen. Das heißt, dort kann man im statistischen Sinne eigentlich nicht sagen, dass sich die Tatsache, dass wir B2B oder B2C machen, dass sich irgendwie auf meinen Erfolg auswirkt. Habt ihr dazu Fragen? Also ihr müsst jetzt wirklich nicht konkret euch die Signifikanzen merken, ihr müsst euch auch nicht merken, wie die Koeffizienten sind, das ist hier nicht wichtig. Was wir euch hier mit diesem Modell sagen wollen, ist zum einen, die Geschäftsmodellvariablen sind wichtig, sie sind teilweise sogar wichtiger als die generischen Variablen. Und was hier auch wichtig ist, dass wir hier deutlich mehr Signifikanzen finden als hier. Das sagt uns Folgendes, dass die Geschäftsmodellvariablen, dass sie eher auf den Finanzerfolg wirken als auf den Markterfolg. Was heißt das nochmal genau? Das heißt, wenn ich an mein Geschäftsmodell drehe, dann wird sich meine Bilanz wirklich verändern. Mein Gewinn wird sich zum Beispiel tatsächlich verändern. Auf meinen Aktienkurs wird es vielleicht keine Auswirkungen haben. Ja, bitte. Genau, das kann man daraus, denke ich, durchaus ableiten. Und also wir fanden das Ergebnis auch relativ komisch und wir haben es das wie folgt erklärt. Das ist nämlich die Sache, das zeigt uns zwar die Ergebnisse, aber es erklärt nichts. Und dann muss man sich hinsetzen, das Ganze interpretieren, möglichst logisch. Wir haben uns das wie folgt erklärt. Diese Variablen, die sind sehr schwierig zu bekommen. Wir haben es wirklich hingesetzt und wir haben über Monate hinweg haben wir die Berichte der Unternehmen gelesen, um diese Variablen zu identifizieren. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, irgendwelche Handelssysteme oder irgendwelche durchaus auch Aktienanalysten, die jetzt nicht tief in der Softwareindustrie drinstecken, die können diese Variablen gar nicht bewerten. Sie wissen nicht, dass die Unternehmen diese Ausprägungen haben und schon gar nicht irgendwelche automatisierenden Handelssysteme, die können keine Berichte lesen, sondern die verlassen sich eher auf diese generischen Variablen, weil die sind aus der Bilanz hergeleitet, die lassen sich in 0, nichts berechnen und damit können Sie die Unternehmensbewertung vornehmen. Aber Sie können die Unternehmensbewertung nicht mit diesen Variablen vornehmen. Sie haben sie einfach nicht. So haben wir uns das erklärt. Ja. Ist ein sehr guter Punkt, ganz ausgezeichnet. Diese Variable, was haltet ihr denn von der Variable Market Value? Vielleicht insbesondere, wenn ihr euch hier diesen Wert und die Signifikanz anschaut, was haltet ihr denn davon, von diesem Regressionsmodell insgesamt? Ein sehr guter Punkt. Wollte ich gar nicht so im Detail darauf eingehen, aber wenn wir schon dabei sind. Wenn ihr euch mal überlegt, Size ist gemessen als Umsatz. Einfach wie viel Umsatz macht das Unternehmen. Und Market Value ist der Kapitalmarktwert des Unternehmens. Und was wir hier sehen, ist eine Trivialität. Was wir sehen, dass ein Unternehmen, das viel Umsatz macht, ist auch hoch bewertet. was sehr logisch ist, weil Apple ist ein großes Unternehmen, also wird es auch hoch bewertet sein. Wenn ich groß bin, wenn ich viel Umsatz mache, werde ich auch einen hohen Kapitalmarktwert haben. Aber es sagt nichts darüber aus, ob es gut oder schlecht ist. Ich kann ja trotzdem im Vergleich zu meinem Buchwert kann ich immer noch niedrig bewertet sein. Das heißt, diese Variable würde ich sehr mit Vorsicht genießen und vor dem Hintergrund, was du gesagt hast, dass das R-Quadrat viel zu hoch ist und Size ist die am stärksten wirkende Variable, würde ich sagen, hier ist das Regressionsmodell nicht aussagekräftig. Das dritte Modell. Aber was, ich glaube, wir müssen langsam weitermachen. Ja? Okay. Wo die Daten herkommen, was wir gemacht haben. Ich habe euch ja schon gesagt, dass die generischen Variablen, die kann man wunderbar aus einer Datenbank ziehen und das haben wir auch gemacht. Das ist ganz nett, da setzt man sich vor eine Webseite und kann da die Daten herunterladen zu Millionen von Unternehmen teilweise. Diese Variablen, die kann man nicht so einfach bewerten. Dort haben wir uns wirklich hingesetzt, haben uns die Berichte von 120 größten US-Unternehmen heruntergeladen, haben uns überlegt, wie wollen wir diese Variablen wirklich bewerten. Dann haben wir uns hingesetzt, haben die Texte gelesen, haben uns die Zahlen selbst rausgesucht und haben dann diese Variablen belegt. Wenn ihr später mal eine Abschlussarbeit schreibt, dann ist es gar nicht so einfach zu machen, weil teilweise sind diese Variablen nicht so einfach zu bewerten. Und was man dann macht, ist, dass man sich zu dritt oder zu viert hinsetzt. Jeder bewertet das für sich, unabhängig von den anderen. Und dann schaut man sich, haben das alle gleich bewertet, dann ist es gut. Bei vier Leuten ist es relativ sicher. Haben zwei so bewertet und zwei, also haben zwei 0 gesagt und zwei haben 1 gesagt. Dann kann man da keine Aussage treffen. Genau, also das war ein recht aufwendiges Projekt und trotz gewisser Datenunsicherheiten denken wir, dass wir hier die folgenden Aussagen herleiten können. Und zwar zum einen glauben wir sagen zu können, dass man neben den generischen Variablen sich auch die Geschäftsmodellvariablen anschauen sollte, weil sie auch einen Erklärungsbeitrag liefern, den die anderen Variablen alleine nicht liefern. Und wir denken auch, dass man deswegen für die Softwareindustrie eigene Klassifikationsansätze herleiten müsste, weil zum Beispiel Malone, was ihr vorher gesehen habt, der beachtet diese Variablen gar nicht. Und das müsste man machen, um wirklich für die Softwareindustrie relevante Klassifikationen zu haben, mit denen man arbeiten kann. Ja, und wir hatten ja schon diskutiert, dass industriespezifische Variablen, also unsere Software-Geschäftsmodell-Variablen, höhere Auswirkungen auf den Finanzerfolg haben als auf den Kapitalmarkterfolg. Und ich hatte euch auch schon gesagt, wie wir uns das erklären. So. Wir befinden uns bei der Klassifikation. Wir haben nämlich für die Softwareindustrie eigene Klassifikation entwickelt, was im Rahmen einer Diplomarbeit übrigens passiert ist. Also ihr seht, die Ergebnisse von Abschlussarbeiten, die fließen auch durchaus in unsere Veranstaltungen ein. So. Und wir haben gesagt, wir wollen das entwickeln, einfach um Softwareunternehmen auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten haben Sie, welchen Unternehmen können Sie sich zuordnen, welches Geschäftsmodell können Sie denn wählen. Und was der Student hier gemacht hat, das war ganz spannend, er hat das auch bildlich sehr schön dargestellt. Wir hatten ja gesagt, dass so diese Visualisierung auch irgendwie wichtig ist. Er hat sich die Signifikanzen angeschaut in der Regression, die wir davor gesehen haben, und er hat vor allem drei Variablen identifiziert, die wichtig sind. Zum einen, ob ich Infrastructure oder Application Software anbiete, also bin ich eher Windows oder bin ich eher WhatsApp? Ob ich hier vertikale Software habe oder horizontale Software? Und auch, ob ich eher On-Premise-Anbieter bin, also ob ich einmal für mein Produkt bezahlen lasse oder ob ich eher Software-as-a-Service anbiete, also kontinuierlich für mein Produkt zum Beispiel monatlich bezahlen lasse. Und wir haben hier insgesamt drei Wahlmöglichkeiten. Und bei jeder haben wir zwei Optionen, das ergibt 2/3 Optionen insgesamt, also ich kann zwischen 8 verschiedenen Geschäftsmodellen wählen. Das ist hier durch diesen Kasten dargestellt. Ich habe hier diesen dreidimensionalen Würfel und ich kann mich da insgesamt an 8 Positionen einordnen. Was sich daraus ergibt, ist das folgende. So, ihr seht hier jetzt insgesamt 9 Klassen. 2 hoch 3 ist nicht 9, sondern 8. Das erklärt sich daraus, dass er nochmal für Consumer Software, eine Variable, die wir eben nicht drin hatten, hat er dafür eine eigene Klasse gemacht. Ganz einfach, weil unter den 120 Top-Software-Unternehmen fast keine Consumer Software-Anbieter sind. Also ganz, ganz wenige. So. Also was er gemacht hat, er hat jetzt diesen 8 Klassen, hat er insgesamt auch Namen gegeben und er hat dann die Unternehmen auch eingeordnet. Es ist jetzt nicht so wichtig, was hier drin steht, da kann man sicherlich diskutieren, ob jetzt ein Unternehmen da oder da dazu gehört, da wollen wir jetzt nicht durchgehen. Aber er hat einfach pro Klasse hat er der Klasse jeweils einen Namen gegeben. Zum Beispiel ganz oben finden wir Unternehmen, die eher Infrastrukturanbieter sind, die über monatliche Zahlungen oder nicht, zumindest mal nicht einmalig abrechnen und die eher versuchen, industrieunabhängig zu sein. Wo wir SAP zum Beispiel finden, okay, ja, also ich glaube, die Namen von den Unternehmen sind verrutscht, aber hier haben wir zum Beispiel generische Anbieter, das heißt, sie fokussieren sich auf verschiedene Industrien, sie bieten eher Application-Software an und sie rechnen eher einmalig ab. Ist nicht wichtig, welche Unternehmen jetzt hier auf der rechten Seite zugeordnet sind, sondern eher die Namen der Klassen. Also das ist etwas, was man mit diesen Klassifikationsansätzen machen kann. Man definiert, welche Variablen gibt es, dann kann man sagen, wie viele Klassen gibt es und dann versucht man, diesen Klassen irgendeinen Sinn zu geben, zu erklären, was steckt denn dahinter. Und dann kann man hingehen und Unternehmen dort einordnen. Dafür sind diese Klassifikationsansätze da. Okay, ich würde jetzt noch an Markus übergeben, um eines unserer Forschungsprojekte vorzustellen, bei dem wir eine Software entwickelt haben, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Geschäftsmodell zu gestalten.
Okay, so, wie eingangs schon erwähnt, möchten wir jetzt euch noch eine kurze Demo zeigen, wo wir unsere Forschungsergebnisse eingespeist haben. Die Seite heißt www.softwarebusinessmodel.com und da findet ihr Folgendes. Ich gehe jetzt nur noch, weil wir nur grob 10 Minuten haben, gehe ich relativ schnell über die Sachen drüber, möchte aber, dass ihr ein prinzipielles Verständnis habt, was man mit dieser Seite machen kann und welche Inhalte ihr dort wiederfinden könnt. Zielgruppe dieser Seite sind insbesondere Softwareunternehmen, also Mitarbeiter, Manager oder auch Gründer. Was diese in der Regel möchten, sie möchten ihr Geschäftsmodell entwickeln, sie möchten es vergleichen, diskutieren. Und idealerweise möchte natürlich jeder, das sieht man hier rechts leicht abgeschnitten, möchte sein Geschäftsmodell verbessern. Was wir hier drin anbieten, ist als erstes ein Framework für Software-Geschäftsmodelle, mit dem man sein Geschäftsmodell konfigurieren kann. Das zweite, was wir anbieten, ist eine Referenzdatenbank, in der wir über 500 Einträge haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kommen diese Geschäftsmodelle her, die wir in der Referenzdatenbank haben. Einerseits hatte der Anton eben schon erklärt, wir haben über 100 Unternehmen anhand ihrer Jahresabschlussberichte selbst klassifiziert und zudem haben wir auch alle deutschen Softwareunternehmen angeschrieben dieses Jahr und im Rahmen einer Studie ihre Geschäftsmodelle abgefragt. Und da hatten wir dann einige Antworten bekommen und diese Daten haben wir dann hier in die Referenzdatenbank aufgenommen. Und was kann man jetzt machen? Man kann einerseits damit sein Geschäftsmodell konfigurieren und dann kann man das gegen die Datenbank vergleichen. Und da kriegt man eigentlich zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, gibt es solch ein Geschäftsmodell schon mit so einer Konfiguration? Und die zweite Aussage ist, wenn ja, wie erfolgreich sind diejenigen Unternehmen, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben? Und wie funktioniert jetzt die Seite? Die Seite ist in 5 Teile aufgebaut. Das erste ist der Konfigurationsbereich, mit dem man sein Geschäftsmodell entwickelt. Der zweite Bereich ist nochmal so auf einer Seite zusammengefasst, das Geschäftsmodell, wo man nochmal nachträglich modifizieren kann. Der dritte Schritt ist dann der Vergleich gegen unsere Referenzdatenbank mit der Frage, gibt es vergleichbare Unternehmen und wenn ja, wie erfolgreich sind diese? Der vierte Schritt, die Analyse. Dort ist es jetzt nicht auf das eigene Geschäftsmodell beschränkt, sondern dort kann man noch mal ein bisschen freier auf die Datenbank zugreifen und sich damit auch einen Marktüberblick geben lassen. Und der fünfte Schritt ist dann noch mal zusammengefasst, was kann ich eigentlich mit diesen Informationen jetzt ganz konkret auch für mein Unternehmen machen. Prinzipiell ist das so, wenn man hier auf den Startknopf drückt, dass ich jetzt sequenziell durch diese verschiedenen Fragen durchgeleitet werde und dann immer eine Entscheidung treffen kann. Prinzipiell funktioniert es hier mit Drag and Drop oder durch Klicken und es ist immer folgendermaßen aufgebaut. Man findet oben eine Frage, dann Antwortmöglichkeiten und hier noch eine Erklärung. Da das jetzt einige sind und wir nicht mehr genug Zeit haben, werde ich jetzt nicht durch jede einzelne durchgehen, sondern hier kann man sich halt prinzipiell durchklicken, bis man das Geschäftsmodell vollständig konfiguriert hat und dann kommt man zu der Gesamtübersicht des Geschäftsmodells. Ich klicke jetzt hier an dieser Stelle einfach mal alle beliebig durch. Das ist jetzt also kein repräsentatives Geschäftsmodell, sondern nur um den weiteren Schritt zu ermöglichen. Ihr seht also, hier hat man eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, die man sich überlegen muss. Und diese visualisieren wir hier auch durch eine sogenannte Business DNA, also das ist ein bisschen grafisch noch aufgehübscht, sozusagen die Entscheidungen, die ich hier in der Mitte treffe, werden dann durch diesen DNA-Strang repräsentiert. Und dieser DNA-Strang ist natürlich irgendwo eine schöne Visualisierung, aber symbolisiert eigentlich auch nochmal, wie das Prinzip funktioniert. Das ist im Endeffekt wie ein Vektor, der dahinter steht und genau diese Stränge und die dahinterliegenden Vektoren vergleichen wir dann, wenn wir vergleichen, ob es ähnliche Geschäftsmodelle gibt. Also jedes Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell ist durch so eine DNA-Schnur repräsentiert und im nächsten Schritt vergleiche ich jetzt, gibt es ein Unternehmen, das eine ähnliche DNA-Schnur hat. Und das passiert dann, wenn man auf den Compare-Knopf drückt. Und was man jetzt hier sieht, sind die 10 ähnlichsten Unternehmen von dem Geschäftsmodell. Dann weisen wir aus, zu wie viel Prozent diese ähnlich sind. Das ist dieser Grad an Ähnlichkeit, der hier bei 60% maximal liegt. Dann, sofern vorhanden, weisen wir aus, was dieses Unternehmen für eine operative Marge hatte im Jahr 2011. Dann, wie das Unternehmen das Wachstum im Vergleich zu den Wettbewerbern einschätzt. Und wir haben hier noch gewisse Funktionalitäten, dass ich selektieren kann und deselektieren. Und in Anbetracht dessen verändern sich dann hier auch noch die eingebundenen Charts, wo ich dann nochmal sehen kann, wie zum Beispiel die Umsatz- oder Mitarbeiterentwicklung der Unternehmen war, die sie jetzt hier mir am ähnlichsten sind. Damit kann man also frei rumspielen. Man könnte jetzt wieder zurückgehen in diese Review-Ansicht und kann sagen, na, ich möchte hier doch nicht die Option 1, sondern lieber die Option 2. Und dann kann man wieder auf den Compare-Knopf drücken und sehen, ob es dann ähnlichere Unternehmen gibt oder nicht. Also das ist prinzipiell beliebig konfigurierbar und soll Praktikern ermöglichen, ihr Geschäftsmodell daran geleitet zu entwickeln und dann auch einen ersten Eindruck zu bekommen, indem man das gegen die Datenbank vergleicht. Der vierte Schritt ist der Analyseschritt. Und hier ist es jetzt nicht mehr vom eigenen Geschäftsmodell abhängig, sondern hier habe ich die Möglichkeit, auch nochmal frei auf die Datenbank zuzugreifen. Und zwar bieten wir dazu 3 Dimensionen an. Die erste Dimension ist die X-Achse. Dort werden solche ganz allgemeinen Charakteristika ausgewählt, wie zum Beispiel das Alter der Firma. Auf der Y-Achse haben wir gewisse Erfolgsmetriken abgetragen, wie zum Beispiel die operative Marge oder auch das Umsatzwachstum. Und die dritte Dimension sind jetzt wieder die Variablen. Wenn man zurückdenkt an diese statistische Grafik der Regressionsanalyse, die wir vorher gesehen hatten, dort hatten wir ja 7 binäre Variablen und die haben wir hier auch wieder abgetragen. Also zum Beispiel so eine Variable wie Produktfokus, also bin ich ein Applikations- oder Infrastruktursoftwarehersteller. Und dann ist hier in diesem Fall ist Applikationssoftware durch grüne Punkte visualisiert und Infrastruktur durch rote Punkte. Und hier kann man jetzt dynamisch die XY-Achse oder auch diese Geschäftsmodellcharakteristika ändern und kriegt dann hier sozusagen auch immer ein anderes Bild und kann über die Verteilung dann gewisse Aufschlüsse ableiten, welche Eigenschaften kommen häufiger vor, welche sind vielleicht profitabler oder welche sind in dem Fall jetzt auch älter oder aufstrebend. Gut, und im letzten Schritt, die Act-Seite fasst sozusagen nochmal zusammen, was man mit den Informationen machen kann, wenn man jetzt aus Unternehmersicht. Die Unternehmen können damit ihr Geschäftsmodell konfigurieren, sie können es analysieren, auch ob es Abhängigkeiten gibt zwischen den Entscheidungen. Wenn man das auf einer Seite sieht, kann man doch auch nochmal sehen, ob diese Entscheidungen stimmig sind. Dann kann ich das dazu nutzen, um ein Geschäftsmodell auch immer wieder zu hinterfragen, weil das Thema Geschäftsmodell ist auch ein dynamisches Thema. Also es ist nicht so, dass man einmal das Geschäftsmodell festlegt und es ist dann für alle Zeiten so, sondern gerade wenn man eher auch ein aufstrebendes, junges Unternehmen ist, dann wird sich das Geschäftsmodell auch zwangsläufig entwickeln über die Jahre. Von daher muss ich dann auch mein Geschäftsmodell regelmäßig überprüfen. Und über unsere Datenbank gibt es dann auch die Möglichkeit, da gewisse Simulationen durchzuführen. Und zu guter Letzt denken wir, dass es eine sehr gute Diskussionsbasis ist, gerade weil das Thema Geschäftsmodell auch mit einer gewissen definitorischen Unsicherheit behaftet ist. Und wir hatten ja heute auch schon die Konzepte von Osterwalder etc. gesehen. Da kann ja jeder sozusagen für sich immer auch reinschreiben, was er denkt, was richtig oder falsch ist. Und diese ganzen Konzepte, wie auch dieses Konzept hier, dienen dazu, auch die Diskussion anzuregen und Dinge zu explizieren, die sonst vielleicht in den Köpfen vorhanden sind. Aber so hat man es einmal standardisiert beschrieben, dann können unterschiedliche Stakeholder da drauf schauen, darüber diskutieren, ob das so richtig ist oder vielleicht auch anders definiert werden müsste. Vielleicht zum Abschluss, weil wir auch gleich am Ende der Veranstaltung sind. Wir haben auch einen Professor in den Niederlanden, der setzt zum Beispiel dieses Tool auch in seiner Vorlesung ein. Und was da ganz interessant ist, dort sind die Studenten aufgerufen, selbst neue Geschäftsmodelle sich zu überlegen, also vielleicht für neue Produktideen. Und die wenden dann auch genau diese Konzepte an. Also die nehmen zum Beispiel das Osterwalder Konzept und definieren dort ihre Value Proposition und ihre Zulieferer und nutzen dann aber auch dieses Modell, um zu definieren, wie sieht denn eigentlich dann das Preismodell aus und das Betreibermodell und ähnliches. Und ich denke, das ist das, was man auf jeden Fall aus so einer Veranstaltung auch für sich mitnehmen kann, wenn man in einem Unternehmen später oder auch selbst vor der Herausforderung steht und man möchte ein neues Geschäftsfeld erschließen, gerade im Bereich Software und neues Geschäftsmodell entwickeln, dann ist es hilfreich, auf solche Konzepte und Tools zurückzugreifen, weil dort einfach schon eine gewisse Leitlinien vorhanden sind, dort ist schon ein gewisses Wissen, Referenzdaten und das hilft einfach immer, bevor man auf der grünen Wiese anfängt und da dann vielleicht Schiffbruch erleidet, da ist es gut, wenn man seine Unternehmensidee über solche Methoden und Konzepte, die da vorhanden sind, dann auch unterstützt. Und dadurch ist, denke ich, die Erfolgswahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, als wenn man auf all diese Ansätze verzichtet. Gut, inhaltlich wären wir damit jetzt am Ende angekommen. Vielleicht noch gibt es Fragen an der Stelle nochmal zu dem Tool, zu den Konzepten, also zu allen Inhalten.